Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass ich heute Abend bei euch in Schopfloch sein darf. Richtig schön, euch alle zu sehen. Wir schreiben das Jahr 2016, 10 Jahre her. Und große kulturelle Ereignisse werfen ihre Schatten bereits voraus. Das 500-jährige Jubiläum des Thesenanschlags in Wittenberg feiert seinen 500-jährigen Geburtstag, also die Geburtsstunde der Reformation zu jener Zeit. Und unser Studiengang ist verantwortlich, den Jungschartag zu organisieren, also so ein bisschen was wie der Kindernachmittag hier in Schopfloch, nur ein bisschen größer, nicht 160 Kinder, sondern so ungefähr 500 Kinder oder ein paar mehr. Und es war immer so ein richtiges Ding, einfach das zu organisieren, so als ganzer Jahrgang. Das hatte ich nochmal zusammengeschweißt. Und natürlich, es war quasi schon Pflicht, jetzt ein Thema Luther zu machen. Und natürlich haben wir auch Luther als Thema gewählt. Und natürlich, wenn so viele junge Leute zusammen sind, ne, Führungspersönlichkeiten, Leute, die einfach was drauf haben, dann gibt es natürlich wenig begehrte Jobs für viele potenzielle Leute, die das dann auch machen können. Und ja, so war das, dass irgendwann diese begabten Jobs dann auch weg waren und diese prestigeträchtigen Aufgaben. Und meine Aufgabe war, mit einigen meiner Kommilitonen zusammen die Spielstraße zu organisieren und auf die Beine zu stellen. Und ich habe gemerkt, wie in mir so dieses Vergleichen anfing. Das war jetzt irgendwie eine coole Aufgabe, die ich hatte, aber es gab auch noch Leute, die irgendwie das Ganze geleitet haben und da irgendwie sich nochmal organisatorisch noch mehr beweisen konnten, als ich das Gefühl hatte, dass ich das konnte. Und so habe ich angefangen, mich mit den Leuten zu vergleichen und habe gemerkt, wie so der Neid auch in mir aufgestiegen ist. Und eigentlich muss ich so sagen, im Nachhinein, es ist voll schade gewesen, weil es mir voll die Freude und auch die Konzentration auf meine Aufgabe, die ich eigentlich hatte, bei diesem Event so ein bisschen genommen hat. Das Streben nach der Bedeutsamkeit hatte mich fest im Griff gehabt und mir die Freude geraubt. Und es war mir damals gar nicht, also irgendwie war es mir schon unterbewusst bewusst, aber nicht so richtig, das kam dann erst im Nachhinein. Und ich glaube, in uns Menschen steckt so eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht drin, in jedem Einzelnen von uns, dass wir irgendwie bedeutsam sein wollen. Das äußert sich vielleicht bei dem einen oder anderen auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Und diese Sehnsucht, dieses Streben nach Bedeutsamkeit, das kann auch ungute Züge annehmen. Und das wollte ich einfach mit diesem Beispiel so ganz grob skizzieren. Und dieses Streben nach Bedeutsamkeit, es macht auch keinen Bogen um christliche Gemeinden. Und es nicht erst seit der Jungschartag in Bad Liebenzell vor ein paar Jahren stattgefunden hat, sondern seit 2000 Jahren. Und dieser Dynamik oder diesem negativen Tendenz, die sich da entwickeln kann, verdanken wir auch den heutigen Predigttext, nämlich aus dem ersten Korintherbrief aus dem 13. Kapitel, und ich mag uns den einfach mal vorlesen. Ich habe euch den mitgebracht, vielleicht können wir den geschwind an die Wand werfen. Na, wunderbar. Jetzt will ich euch einen Weg zeigen, der weit über alles hinausführt. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf, sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke.
Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Dann aber sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich jetzt schon vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, doch am größten von ihnen ist die Liebe. Ein sehr, sehr spannender Text, den wir da heute für uns haben. Und ich mag mit uns ein Gebet sprechen. Jesus, habt du vielen Dank, ja, dass wir einfach diesen spannenden Text über die Liebe heute anschauen dürfen. Und ich bete darum, dass du zu uns redest und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir das hören dürfen, was wir hören sollen, dass es Frucht bringen darf in unserem Leben, dass es uns voranbringen darf, dass wir wachsen dürfen. Jesus, und ich bete, dass du uns Ohren schenkst, dass wir hören dürfen, wie Jünger hören. Amen. Ich mag ganz kurz ein paar Sätze zu der Situation dieser Gemeinde sagen. Dieser Brief ist an die christliche Gemeinde in Korinth geschrieben. Das liegt auf dieser wunderschönen Halbinsel, da wo es so ganz dünn ist zwischen Festland und dieser Halbinsel Peloponnes in Griechenland, und es war eine antike Handels- und Hafenstadt. Da ging richtig die Post ab, das war so ein bisschen der Knotenpunkt zwischen Leuten, die aus Spanien oder Italien in die Türkei oder nach Ägypten reisen wollten, und das war damals ein Zentrum. Und das Ding war, wenn man da ganz unten um die Südspitze fahren wollen würde mit dem Schiff, da gab es immer wieder so gefährliche Winde und so. Man sieht es da auch, da ist irgendwie der Meeresboden so ganz wild irgendwie skizziert. Und deswegen hat man das versucht zu vermeiden und versucht, diese Schiffe praktisch durch diese Meerenge da, wo diese Landzunge ist, praktisch durchzunavigieren. Und heutzutage hat man da so einen, ich glaube, 30 Kilometer langen Kanal gegraben, wo man die Schiffe durchfahren kann. Den gab es damals noch nicht, und so gab es Sklaven in der Stadt, die über so eine Rollbahn die Schiffe praktisch über diese 30 Kilometer Land transportiert haben, um sie von einem Wasser wieder ins andere abzusetzen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man für so Schiffe relativ viel Manpower braucht, um die da durchzubewegen. Und so war das auch. Zwei Drittel der Stadtbevölkerung waren Sklaven und die anderen, die waren irgendwie so ein ganz buntes Gemisch. Ein paar Kaufleute, ein paar Reisende. Die Stadt war multireligiös, man hat griechische Götter verehrt, es gab eine große jüdische Community, es gab eine christliche Gemeinde gegründet von Paulus, der den Brief hier auch schreibt, und es gab auch, dass man orientalische Gottheiten wie zum Beispiel Isis angebetet hat. Und in diesem ganzen Kulti-Multi-Ding gab es auch ganz wilde moralische und ethische Lebensweise. Es gab so diese Redewendung, korinthisch zu sein, das stand dafür, ein ausschweifendes Leben zu führen. Und ich denke, das sagt schon relativ viel aus, einfach über diesen Kontext, in dem diese junge Gemeinde jetzt gegründet worden ist. Und das brachte viele Probleme mit sich, vor allen Dingen als Irrlehrer in die Gemeinde kam und Streitigkeiten anfingen, und dann hat man Prozesse vor weltlichen Gerichten geführt und es gab Rücksichtslosigkeit beim Abendmahl und die Leugnung der Auferstehung der Toten und sonst sündhafte Gewohnheiten und philosophisches Denken und weltliches Denken, und irgendwie man hat versucht, sich selbst zu behaupten. Und Paulus macht der Gemeinde klar, hey, beim Christsein, da geht es nicht irgendwie drum, dass wir selber groß rauskommen, sondern dass wir Jesus Christus nachfolgen und nach seinem Vorbild handeln. Und die Kunst bei der Anwendung von den Gaben, die ihr bekommen habt, und das war was ganz, ganz Wichtiges für die Leute in Korinth, weil die hatten ganz viele so geistliche Gaben, die wir auch als Charismen bezeichnen. Die Kunst dabei ist es, aus einer Haltung der Liebe herauszutun, schreibt Paulus. Und deswegen hat er auch praktisch zwischen zwei große Gabenkapitel, nämlich das Kapitel 12 im Korintherbrief und das Kapitel 14, unser Kapitel dazwischen gestellt, so als Kapitel, was diese zwei Gabenkapitel zusammenhängt. Und das erste und der erste Punkt für heute Abend ist: ohne Liebe ist alles nichts. Und das ist das, was Paulus so in den ersten drei Versen aufführt. Er zeigt, hey, egal ob es jetzt Status ist, und das hat sich damals ausgedrückt so in Zungenrede oder im besonders in der Zungenrede, es war so die Gabe, die jeder irgendwie haben wollte, die voll beliebt war, oder ob es die richtige Theologie war, nämlich als Prophet zu reden oder die richtige Erkenntnis zu haben, den richtigen Glauben und auch Diakonie, das heißt Hingabe aus den falschen Motiven. Da sagt Paulus, hey, wenn das ohne, das sind alles gute Dinge, aber wenn es ohne Liebe passiert, ist es nichts wert. Und vielleicht gibt es so Dinge auch bei uns heutzutage, vielleicht sind es jetzt nicht Zungenrede oder Prophetie oder so, sondern vielleicht ist es, keine Ahnung, unser Auto, was irgendwie so ein Statussymbol gerade in unserer Kultur ist, oder vielleicht gerade, ich sag mal so, bei uns so in pietistischen Gemeinden sind wir schon sehr stolz darauf, die richtige Theologie zu haben. Uns ist es dann aufgefallen, als wir mal ein Semester in Greifswald studiert haben und gesagt haben, ja, wir studieren reine Theologie, um es praktisch in Liebenzell haben wir das immer unterschieden von den theologischen Fächern, wo noch was anderes dabei war, soziale Arbeit oder so, und dann festgestellt haben, das kommt irgendwie nicht so gut an, das verstehen die Leute einfach nicht. Oder ob wir einfach uns einsetzen, keine Ahnung, zum Beispiel um, ja, dass wir gesehen werden, so wie das in meinem Anfangsbeispiel rauskam. Aber warum? Sind es nicht alles gute Sachen? Ja, auf jeden Fall. Doch bei Gott ist die Herzenshaltung wichtiger als das Ergebnis. Doch bei Gott ist die Herzenshaltung wichtiger als das Ergebnis. Und als Gemeinde ist es unser Auftrag, auf den hinzuweisen und den sichtbar zu machen, der Herr ist, nämlich Jesus Christus, und seinen Charakter und seine Liebe erfahrbar zu machen. Und Gottes grundlegendes Wesen besteht darin, dass er Liebe ist. Das ist das, was Johannes, einer seiner Jünger, das schreibt er irgendwann mal in einem Schreiben auch an eine Gemeinde. Und ich mag euch diesen einen Vers aus dem ersten Johannesbrief, den mag ich euch einfach mal vorlesen, weil ich finde, der genau das richtig, richtig gut zusammenfasst und auf den Punkt bringt. Und da heißt es in 1. Johannes 4, Vers 16, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir haben diese Liebe im Glauben angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Gottes Liebe bestimmt sein ganzes Handeln von Anfang der Weltgeschichte. Weil Gott Liebe ist, verschenkt er sich selbst in der Schöpfung an die Welt. Weil Gott Liebe ist, erwählt er sich Abraham, um aus ihm das Volk Israel entstehen zu lassen. Weil Gott Liebe ist, befreit er die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten und gibt ihnen eine bessere Lebensordnung, die es von den übrigen Völkern drumherum unterscheidet und eine Sehnsucht in ihnen wecken soll, dass auch diese Völker dem lebendigen Gott nachfolgen. Weil Gott Liebe ist, lässt er Israel seinen Ungehorsam und seine Ungerechtigkeit nicht durchgehen, sondern führt sie ins babylonische Exil, damit sie ihre Fehler einsehen und zu ihm umkehren können. Weil Gott Liebe ist, kommt Gott persönlich in diese zerbrochene Welt und wird in Jesus Christus ein Mensch, so wie du und ich. Weil Gott Liebe ist, lebt er uns in Jesus Christus vor, wie Gott ist, nämlich barmherzig und gnädig und nicht verurteilend. Weil Gott Liebe ist, nimmt er den Platz am Kreuz an, den du und ich verdient gehabt hätten. Und er wirkt dadurch die Vergebung unserer Schuld. Und weil Gott Liebe ist, trägt er das Gericht über diese Welt, die nichts von ihm wissen wollte, selbst am Kreuz und schenkt uns somit die Chance auf ein neues, ewiges Leben in Gemeinschaft mit ihm. Weil Gott Liebe ist, schafft er die Gemeinde, damit seine Liebe für alle Menschen ganz konkret greifbar und erfahrbar wird. Und weil Gott Liebe ist, gibt er das Kostbarste, was er hat, nämlich seinen geliebten Sohn Jesus Christus, weil er nicht bereit war, eine Wirklichkeit zu akzeptieren, wo er von dir und mir getrennt sein muss, weil er uns liebt. Und diese Liebe, die ist erfahrbar in Gemeinde. Manchmal ist es überlagert irgendwie von vielen anderen Dingen, die uns beschäftigen, irgendwie von vielen Programmen oder von Sorgen oder von Dingen, die uns irgendwie umtreiben oder die vielleicht nicht so sind, wie wir uns das vorstellen. Aber diese Liebe ist erfahrbar. Und ich durfte das erleben, als ich ein junger Junge war, bin ich in eine Gemeinde gekommen in Schleswig-Holstein und dort waren die Menschen irgendwie anders. Die Menschen waren irgendwie anders und ich habe gedacht, ja, das sind halt soziale Menschen, die wissen, wie man mit anderen umgeht. Aber diese Menschen, die haben immer wieder von Jesus erzählt. Und irgendwann habe ich verstanden, dass das, was sie von Jesus erzählen und das, wie sie sind, dass das irgendwie zusammenhängt. Und ich habe angefangen, mich zu interessieren für diesen Jesus. Und ich habe das erleben dürfen in dieser Gemeinde, dass dieser Jesus mich ganz persönlich sieht und mich berührt hat durch ein Lied damals. Und damit hat so eine Reise angefangen, wo Jesus sich mit mir auf den Weg gemacht hat, um mir seine Liebe zu zeigen. Und das ist durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Und mal habe ich ihn mehr gespürt und mal weniger. Und gerade dort, wo ich eigentlich gar nicht gesehen habe, dass er an mir arbeitet, war er am Werk, so wie wir das vorhin in dem Lied gesungen haben. Und Gottes Wesen ist Liebe. Und in seiner Gemeinde soll dieser grundlegende Wesenszug Gottes sichtbar werden. Er soll wieder gespiegelt werden und deshalb weist Paulus die Gemeinde in Korinth ganz, ganz klar zurecht. Und deshalb ist es ein hoffnungsloses Vorhaben, eine lieblose Gemeinde wachsen lassen zu wollen, weil sie nicht oder vielmehr nicht mehr sein Wesen widerspiegelt. Und deshalb ist ohne Liebe alles nichts. Ein zweiter Gedanke, das Wesen der Liebe. Es ist natürlich keine menschliche Liebe, von der wir sprechen, sondern weil diese Liebe dem Wesen Gottes entspringt, ist sie eine göttliche Liebe. Und die Bibel verwendet dafür ein ganz spezielles Wort, nämlich das Wort Agape. Vielleicht hast du das schon mal gehört, das ist so das Standardwort, was im Urtext für Liebe steht, wenn du in deiner Bibel liest. Und dieses Wort Agape, es meint eine Liebe, eine selbstlose Liebe, eine göttliche Liebe, die sich aus Liebe verschenkt. Und wie diese Liebe ist, das beschreibt Paulus ganz, ganz ausführlich in unserem Kapitel. Das Wort Liebe taucht immer wieder auf, wenn du das mal durchzählst. Ich glaube, man kommt auf 9 Mal, wo es so explizit erwähnt wird und irgendwie mehr als 10 Mal, wo irgendwie sie oder so erwähnt wird. Na, sie, die Liebe, macht das oder macht das nicht oder sonst irgendwie. Das ist krass, wie die so präsent ist einfach in diesem Kapitel. Und Paulus, er schreibt 2 Dinge von dieser Liebe, wie sie ist, nämlich sie ist geduldig und sie ist gütig. Ne? Die Liebe, sie hat einen langen Atem und die Liebe ist Quelle für andere. Und danach beschreibt Paulus mit 8-mal nicht, wovon uns die Liebe befreien will. Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Das heißt, sie schätzt den anderen höher als sich selbst. Sie ist nicht taktlos. Das heißt, sie verhält sich angemessen. Sie spielt sich nicht auf. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht unverschämt. Das heißt, sie hält ungute Gefühlsausbrüche zurück, die den anderen verletzen würden. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar, das heißt, sie regt sich nicht auf. Sie trägt das Böse nicht nach. Und sie freut sich nicht am Unrecht, sondern an der Wahrheit. An allem, was wahr ist. Und sie mutet es dem anderen zu, weil sie weiß, dass es heilsam ist. Sie vertuscht nichts und sie beschönigt nichts, sondern sie deckt auf, was ungut ist und was der geliebten Person oder Menschen im Umfeld dieser Person schaden würde. Und zum Schluss beschreibt Paulus mit 4-mal alles, was diese Liebe so umfassend macht. Er schreibt, sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Ziemlich krasse Sachen. Und mit alles ist alles gemeint. Also alles halt. Und ihr merkt schon, diese Liebe, die hat so richtig in sich. Diese göttliche Liebe, die sich selbstlos verschenkt, ja, sie ist eine Liebe, die verändern kann. Sie ist eine Liebe, die wir nicht aus uns selbst heraus produzieren können, sondern die wir uns schenken lassen dürfen. Und wir dürfen uns dieser Liebe zunächst einmal aussetzen. Das heißt, wir dürfen sie auf uns wirken lassen. Ich möchte es vergleichen mit so einer Salbe. Ich weiß nicht, ob du irgendwie so Zugsalbe oder so Jodsalbe oder sowas daheim hast. Und ich weiß nicht, manchmal schneidet man sich ja irgendwo so blöd auf und dann hängt noch so ein Hautfetzen drüber und das sind so potenzielle Wunden, die sich so richtig schön entzünden, die so ein bisschen sipschen und sabbern und dann hast du irgendwann einen dicken Finger. Und ich finde, diese Salben, die sind richtig Hammer. Also wenn du die drauf schmierst, ist ein bisschen unangenehm, weil die brennen erstmal so, aber wenn du da irgendwas drum wickelst und das über Nacht irgendwie drum hast, dann ist meistens am nächsten Morgen schon 80% weg. Und so ist es auch mit dieser göttlichen Liebe. Wir dürfen uns dieser Liebe aussetzen, dass sie uns von innen heraus heilt und verändert, wie so eine richtig gute Salbe. Und es passiert da, wo ich mir zunächst einmal von Jesus dienen lasse. Und das ist ja gar nicht so einfach. Hey, irgendwie anderen helfen ist ja irgendwie cool, aber wenn ich mir dienen lassen muss, dann merke ich ja, hey, ich brauche Hilfe. Das heißt, ich bin an der Stelle auch in gewisser Weise schwach oder verwundbar. Und es ist gar nicht so einfach. Und es passiert, wo wir das zulassen, erst einmal unbemerkt. Vielleicht merken wir nicht mal, dass Gott in seiner Liebe an uns arbeitet, weil wir auch noch gar nichts mit Gott zu tun haben wollen und sehen erst im Nachhinein, wo er durch seinen Geist in uns schon am Wirken war, ohne dass wir es vielleicht so ganz bewusst mitbekommen haben. Und dann passiert es ganz bewusst, indem wir sein Geschenk der Vergebung annehmen, für uns ganz persönlich, was er am Kreuz getan hat, und ihn einladen, Herr unseres Lebens zu werden. Und dann wird diese Liebe mich weiter verändern von innen heraus, weil sie uns in unsere Herzen ausgegossen ist, nämlich in Form des Heiligen Geistes. Und das ist was, was Paulus im Brief an die Römer einmal so aufgeschrieben hat. Und ich mag uns den Vers vorlesen aus Römer 5, Vers 5. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Und diese Liebe, die ist schwer zu fassen. Paulus beschreibt diese Liebe durch lauter Nichts, um zu zeigen, von was sie uns befreit. Und diese Liebe, die kann ich nicht beschreiben. Ich kann sie aber erfahren. Sie kann mich ergreifen. Und sie hat die Kraft, etwas in mir zu verändern, wenn ich mich ihr aussetze. Und diese Liebe wird uns verändern. Sie wird nicht nur uns verändern, sondern auch die Menschen in unserem Umfeld. Die Kinder, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, vielleicht euren Lieblingsmensch, also die Menschen, denen uns nicht so leicht fällt. Und ich habe mich gefragt, hey, wie kann man das vergleichen? Wie kann man das vielleicht veranschaulichen? Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, nämlich von Babyflamingos. Und Babyflamingos, die sind irgendwie grau, die sind gar nicht rosa, weil Flamingos erst im Laufe ihres Lebens so rosa werden durch die Krebse und Algen, die essen, da ist so ein Farbstoff drin und der färbt es praktisch die Federn erst rosa. Und ich habe gedacht, mit der Liebe Gottes ist es so ähnlich wie mit diesen Flamingos. Nämlich dort, wo wir uns dieser Liebe aussetzen, die Gott in unsere Herzen hineingießt, wenn wir sagen, hey, jawohl, wir wollen zu Jesus Christus gehören, dann verändert uns das erst von innen heraus. Es macht vielleicht Dinge in uns heil und wir merken das noch gar nicht. Aber später, da wird es sichtbar, vielleicht für uns, aber auch für die Menschen in unserem Umfeld, die dann sagen, hey, irgendwie, du hast dich voll verändert. Weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, ob das Leute zu dir gesagt haben schon mal. Aber diese Liebe Gottes, sie verändert uns von innen heraus. Und ich komme zu einem dritten und letzten Gedanken für heute Abend. Skills vergehen, die Liebe bleibt. Setze auf das Unvergängliche. Es ist die Feststellung, die Paulus dann so in den Versen 8 bis 12 macht, dass er sagt, hey, es gibt Dinge, die sind irgendwie vergänglich und es gibt Dinge, die bleiben bestehen. Und das mit dem Vergänglichen, das sieht man in unserer Welt relativ schnell. Dinge, die bröseln irgendwie auseinander, stell dir vor, du kaufst so Blumen oder so, richtig schön, die blühen richtig schön und nach ein paar Tagen, da gehen die halt einfach ein, die verwelken, die fallen so auseinander und du hast den Blütenstaub so auf deinem Tisch liegen. Es gibt Dinge, die sind vergänglich. Und Paulus schreibt es hier auch von Dingen, die irgendwie geistlicher Natur sind. Er sagt, diese Gaben, Zungenrede, Erkenntnis, Prophetie, das sind irgendwann Dinge, die irgendwann zu Ende gehen. Und es muss für die Korinther so ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Das, worum sie sich drehen, das, was so wichtig für sie ist, da schreibt der Paulus jetzt, ja, das ist irgendwann einfach nicht mehr da. Und dann gibt es Dinge, die sind unvergänglich. Die bleiben bestehen. Das ist das, was Paulus schreibt. Und es sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Dinge, die unvergänglich sind, sind meistens die Dinge, die wir nicht greifen können. Und Paulus erfordert die Korinther und auch uns auf zu nachhaltiger Gemeindearbeit. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir jetzt auf unser BZ hier irgendwie eine Photovoltaikanlage draufschreiben oder eine Wärmepumpe installieren, das ist natürlich auch cool oder irgendwie, keine Ahnung, sonst irgendwas tun, sondern es geht vielmehr, geht ihm vielmehr darum, dass unsere Gemeinde dadurch nachhaltig wird, dass wir aus der Liebe Gottes leben und uns von ihr verändern lassen und uns zu Nachfolgern und Nachfolgerinnen von Jesus Christus machen lassen. Und Paulus macht deutlich, was aus Liebe heraus passiert, das verändert den Menschen nachhaltig für die Ewigkeit. Weil Menschen zum Glauben kommen und weil sie von Gottes Liebe berührt werden und dadurch erhalten sie eine Hoffnung, die über diesen Tod hinausgeht, dass sie irgendwann mal bei Gott sein werden, dass sie Bürger seiner neuen Welt sein dürfen. Und was aus Liebe heraus passiert, das verändert nachhaltig für die Ewigkeit. Und ich weiß nicht, wie das ist, gerade die Erwachsenen, die ihr vielleicht auch schon so als Kinder in der Jungschar wart oder so, ich weiß nicht, wie viel ihr noch von den Andachten wisst, was die Mitarbeiter so gehalten haben oder von irgendwelchen Zeltlagern, was ihr von den Andachten wisst. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich glaube, ich weiß nichts mehr von den Andachten. Also es tut mir wirklich leid für meine Mitarbeiter, weil die haben sich, glaube ich, echt richtig viel Mühe gegeben. Die haben immer so coole Anspiele und so Zeugs gemacht. Aber woran ich mich erinnere, ist das, was einzelne Personen getan haben. Und ich mag dir ein Beispiel erzählen von einem Zeltlager, wo das echt heftig war. Weil es war ein Zeltlager, da waren wir so da bei Berlin so die Ecke und es gab einen richtig heftigen Sturm, einen richtigen Orkan. Und uns sind die Zelte teilweise weggeflogen, weil der Orkan so heftig war. Heute wird man wahrscheinlich das Zeltlager irgendwie evakuieren vorher oder so. Das hat man damals noch nicht gemacht. Und in dieser Sturmnacht gab es bestimmte Mitarbeiter, die was ganz Besonderes geleistet hatten und die wurden ausgezeichnet. Uns ist so ein Küchenzelt weggeflogen und ihr kennt es vielleicht, diese weißen Zelte mit diesen Alu-Steckverbindungen, die haben so Kreuze irgendwo zwischendrin und da sind so ein paar Kreuze, die sind so halb kaputt gegangen und die haben sie genommen und so als Lagerverdienstkreuze haben sie damit Mitarbeiter ausgezeichnet, die was ganz Besonderes geleistet hatten. Und in unserem Stamm, also in unserer Gemeinde, wurde von unserem Pastor, der war auch unser Pfadfinder-Stammesleiter, der hat eine Mitarbeiterin ausgezeichnet, die einfach unfassbar aufmerksam war und die durch ihre Aufmerksamkeit, durch ihre Liebe mindestens 12 Jungs im Jungscheralter das Leben gerettet hat. Die hat nämlich in einer von diesen Zelten, das waren so große, praktisch, das war so eine Jurte, heißt es, so ein schwarzes Stoffzelt. Genau, wer nicht weiß, was es ist, einfach mal die Ranger hier fragen, die können euch das erklären. Und normalerweise haben wir da einfach so drin geschlafen, aber in der Nacht, weil halt es hat halt geregnet und die Leute waren durchnässt, haben sie halt Feuer gemacht in der Mitte, dass die nicht alle krank werden und nachher, keine Ahnung, da 5 kotzende Kinder in jedem Stamm rumliegen. Und das Ding war, dieser Mitarbeiterin war aufgefallen, dass eine Petroleumlampe in diesem Zelt zerbrochen war. Die war da irgendwie runtergefallen und das ganze Petroleum war praktisch im Rasen drin. Und die hat irgendwie dieses Petroleum aus diesem Rasen ganz mühselig da rausgekratzt oder rausgegraben. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, ich habe es nicht mitgekriegt. Und diese Mitarbeiterin, sie hat uns das Leben gerettet, weil wenn irgendwie da so ein Funke rausgefallen wäre, dann wäre das ganze Zelt in Flammen aufgegangen in dieser Nacht. Und das ist sowas, was mir hängen geblieben ist. Diese Liebe, die Jesus hatte für diese Mitarbeiterin und die Liebe, die diese Mitarbeiterin dann an uns weitergegeben hat, indem sie sich eingesetzt hat, indem sie was gemacht hat, was festgestellt hat, genau womit sie uns gedient hat. Und wie ist es jetzt bei uns in unserer Gemeinde? Wie ist es, wenn Menschen reinkommen, spüren sie was von dieser Liebe? Von dieser Liebe, die Jesus zu uns hat und die uns verändert. Diese Liebe zu anderen Menschen, die Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen von Jesus macht. Diese Liebe, die Ewigkeitswert hat, weil sie aus einer Kultur der Liebe heraus erwächst. Und das war damals in Korinth das Problem. Die Leute wurden einfach Gemeindeleute, die irgendwie sich da gut eingefügt haben, aber irgendwie so dieses innere Wachstum, dieses innere geistliche Wachstum, das geriet irgendwie in Stocken, weil diese verändernde Liebe irgendwie so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Und das ist das, warum Paulus sagt, hey, da passt irgendwas nicht. Und das zeigt sich auch in dem äußeren Verhalten, nämlich, dass da vieles sich nicht verändert hat, sondern noch so war, wie das auch war, bevor die Menschen zum Glauben gekommen sind. Und wie ist es in unserer Gemeinde? Setzen wir auf das Vergängliche oder auf das Unvergängliche? Werden die Menschen bei uns hier in der Gemeinde, werden sie einfach, ich sag mal, zu guten Pietisten, die in die Liebenzeller Gemeinschaft passen? Oder werden die Menschen auch zu Jüngerinnen und Jüngern von Jesus? Und jetzt, ihr kennt eure Gemeinde deutlich besser, als ich jetzt eure Gemeinde kenne. Willi, du hast es gesagt, ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr da. Genau, ich mag uns das einfach als Reflexionsfrage mitgeben. Jüngerschaft, einfach Einzelne liebevoll darin zu begleiten und sie anzuleiten, wie sie in ihrer Christusnachfolge wachsen und selbstständig werden können. Und die ein Stück weit, da wo wir Leute anleiten, auch die Erlaubnis gibt, zu überholen. Da wo ich Menschen mit hineinnehme in diese Liebe und ihnen zeige, hey, wie können sie Jesus ähnlicher werden und dann vielleicht irgendwann an dem Punkt sind, wo ich sagen muss, auch als Mitarbeiter, hey, jetzt ist derjenige so gut, dass ich von ihm lernen kann. Und das wirkt anziehend auch auf andere Menschen, die in unserem Umfeld sind, wenn sie merken, wie wir uns von der Liebe, die Jesus hat und die uns verändert, wenn die irgendwie in unserer Mitte am Wirken ist, wenn die sichtbar wird. Und das bringt Menschen zum Fragen und zum Nachdenken. Das bringt Menschen in unserem Umfeld dazu zu fragen, hey, warum bist du eigentlich so, wie du bist? Und dann können wir sagen, wer es ist. Dann können wir erzählen von dem Gott, der uns verändert. Ich mag zum Schluss kommen, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, doch am größten von ihnen ist die Liebe. Denn aus der Liebe, die Gott schenkt, erwachsen Glaube und Hoffnung. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, hab du vielen Dank, ja, dass du ein Gott der Liebe bist. Danke, dass du auf uns liebevoll siehst, Jesus, da wo wir eher vielleicht auch am Verzweifeln sind, weil wir irgendwie am gleichen Punkt irgendwie stehen und hängen und irgendwie gefühlt nicht weiterkommen. Jesus, danke, dass du barmherzig mit uns bist und danke, dass du möchtest, dass wir wachsen dürfen in deiner Liebe. Und ich bete, Jesus, einfach für ja, uns hier im Bezirk Schopfloch. Jesus, ich bete, dass du uns das schenken magst, dass wir in dieser Liebe wachsen dürfen, dass irgendwie in unseren Gemeinden so eine Kultur der Liebe entstehen darf und dass das spürbar und sichtbar wird für Menschen, die kommen, die ja einfach mal reinschauen, die mit dabei sind. Jesus, ich bete, dass das unter uns spürbar wird und ich bete, dass du uns dadurch verändern magst. Danke, dass du ein großer Gott bist und ja, wir beten darum, dass du uns verändern magst und dass du, dass dir einfach alle Ehre gebührt dafür. Amen.